Auf dem Weg vom Selbstständigen zum Unternehmer. Was sind die 5 Hürden, die du besser vermeidest oder gleich von vornherein richtig umgehst?
Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Eintagewoche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Eintagewoche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sag's mal so, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad. Fühl dich eingeladen.
Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Herzlich willkommen bei unserer nächsten Podcast-Folge. Heute geht es auch um ein ganz spannendes Thema. Ganz viele von uns sind ja selbstständig und das ist ja ein Unterschied zum Unternehmer. Und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, so von der One-Man-Show zum ersten Mitarbeiter musst du ja verdoppeln. Das ist eine der krassesten Hürden im Leben, dass man gleich mit 100% im ersten Aufschlag dabei ist. Und da gibt es mehrere so Hürden, über die wir mal nachdenken können, inklusive die im Kopf. Was ändert sich denn, wenn man vom Selbstständigen zum Unternehmer wird? Und dazu haben wir heute, wie immer, einen speziellen Experten. Der Raimund Immo, der hat selber natürlich eine spannende Unternehmergeschichte, inklusive vielen, vielen Jahren, die er in Indien gelebt hat und von Deutschland aus mit Indien Geschäfte und andersrum gemacht hat, ganz viele Unternehmen geleitet. Und der kennt das von den Wurzeln vom Selbstständigen bis zum Unternehmer, wieder zurück zum Selbstständigen. Der kennt alle Höhen und Tiefen und deswegen erstmal herzlich willkommen, Raimund, bei uns heute hier im Wegebedarf-Podcast.
Ja, vielen Dank. Hallo Uli, Grüße an euch alle.
Ja,
Freut
das
mich
ist
sehr, hier sein zu dürfen.
schön, dass du dir die Zeit nimmst, um mit uns mal genau über diesen Weg zu plauschen, vom Selbstständigen zum Unternehmer. Und du sagst, es gibt 5 ganz klassische, nennen wir sie Scheiterecken oder Hürden oder Widerstände oder Erfolgsfaktoren, die es braucht, um vom Selbstständigen zum Unternehmer zu werden. Und bevor wir nachher auch auf deine Geschichte eingehen, was sind denn die 5 ganz klassischen Punkte, auf die man echt extrem aufpassen muss, damit dieser Sprung gelingt?
Also es gibt, jeder hat da so seine eigene Auffassung und aus meiner Sicht gibt es eben 5, die sehr wichtig sind, um überhaupt den Sprung zu ermöglichen. Und ich bin ja ein Freund vom Mindset. Ich glaube, 80% des ganzen Umsetzens ist Mindset. Das heißt also, das ist der allerwichtigste Punkt, um daran zu arbeiten. Dann das emotionale Ziel. Denn wir alle arbeiten natürlich für Geld, aber wenn wir das Geld haben, was machen wir denn damit? Da
Genau.
steckt ja ein emotionales Ziel dahinter. Also ist das das Allerwichtigste. Und wenn wir dann in die Struktur gehen, dann ist es, was ist denn die Struktur des Angebotes? In den allermeisten Fällen ist ja die Grenze genau Zeit gegen Geld getauscht.
Ja, absolut.
Und dann geht es in die Struktur. Wie schafft man es, mit festen oder freien Mitarbeitern zu wachsen? Und genau den Punkt, den du eben angesprochen hast, die Verdopplung sozusagen zu schaffen, um da
Eine nette
überhaupt
Hürde.
hinzukommen. Und dann ist es natürlich die Automatisierung. Wie kann eine Skalierung durch Automatisierung, Teilautomatisierung des Angebotes, aber auch der internen Abläufe gestaltet werden?
Das sind ja 5 sehr stramme Themen. Da könnte man ja zu jedem Einzelnen wahrscheinlich auch 3 Bücher schreiben. Das wird komplex. Mal gucken, wie wir das hier in unsere Dreiviertelstunde kriegen. Starten wir mal mit dem Thema Mindset. Wie denken denn Unternehmer anders als Selbstständige? Was ändert sich im Mindset?
Na, im Mindset, das ist eine Wachstumskurve. Ich fange ganz vom Anfang an. Also die allermeisten, die kommen ja aus einem Angestelltenverhältnis. Irgendeine Arbeit haben ja die meisten vor der Selbstständigkeit gemacht. Und dann kommt der Wunsch, dann kommt der Entschluss und dann geht es in die Selbstständigkeit. Und dann ist der allererste Turbulenz kommt einmal, das Angebot erfolgreich auf den Markt zu bekommen und dass man es ganz einfach ausgedrückt die Rechnungen bezahlen kann, sowohl die geschäftlichen als auch den privaten Verbrauch zu decken. Das ist so mal die erste, der erste Wunsch, das erste, was angestrebt wird. Und dann wächst der Gewinn und meistens ist dann eine Verbindung, eine Relation zu dem früheren Bruttojahresgehalt ist dann auf einmal der Gewinn des Unternehmens. Ich habe festgestellt bei vielen meiner Kunden, ja, welches Ziel hast du denn? Wo möchtest du denn als Unternehmen hinwachsen? Und dann wird eine Zahl genannt, die ist in etwa gleich wie das Bruttojahresgehalt von dem, was man vorher verdient hat.
Das passt nie.
Aber das ist so der erste Horizont. Das ist der erste Horizont. Und dann ist das Angebot.
Du musst ja mindestens Faktor 2,5 bis 3 rechnen. Mindestens. Also unter 2,5 braucht er gar nicht rechnen. Also wenn einer vorher 100.000 hatte, dann muss der 250 machen, damit das überhaupt irgendwie Sinn macht.
Absolut.
Minus Risiko, minus kein Urlaub, minus mehr Zeit, minus Versorgungsansprüche, Rücklagen, whatever. Nee, unter 2,5 brauchst du gar nicht denken anfangen. Aber das ist ein guter Punkt. Also das wäre quasi die noch vorher Hürde, also vom Angestellten zum Selbstständigen mit dem Mindset. Also ich glaube, da können wir uns schnell auf mindestens 2,5 bis 3 einigen, damit das überhaupt Sinn macht.
Ja, ich stimme dir 100% zu, aber es gibt ja immer den Unterschied zwischen es wissen und es fühlen.
Und
das ist ja genau der Punkt des Mindsets. Und dann ist also das Wachstums, die Erwartungshaltung ist ähnlich wie das Bruttogehalt. Und dann kommt das Verständnis, oh, das reicht nicht. Es muss das 2,5-fache sein, es muss das 2-fache sein, mindestens. So, das ist schon mal der nächste Sprung. Die Entwicklung des Mindsets zu verstehen, ja, so kann es ja nicht weitergehen. Und dann kommt dieser Faktor, wo man merkt, okay, zuerst wird alle Energie in die Akquise gesteckt, dann läuft die Akquise und dann auf einmal merkt man, dass die Erfüllung der Aufträge so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass es dann in eine Schwierigkeitszone kommt, gleichzeitig das Marketing zu machen und die Erfüllung der Aufträge, die man an Land gezogen hat, um eben das Rad am Laufen zu halten und um nicht in eine solche Wellenbewegung zu kommen. Viel Marketing, dann einige Aufträge an Land gezogen, dann viel Erfüllung und weniger Marketing, weil die Zeit
nächste Loch, genau.
Und dann wieder mehr Marketing. Und das ist genau da setzt eben der Mindset an, das Wachsen. Als Unternehmer darf man ja am Unternehmen arbeiten, wie es so schön heißt.
Idealfall schon.
Genau, und wie man es überall hört. Und diesen Sprung zu schaffen und diesen Horizont zu erweitern, um überhaupt zu verstehen, ich brauche das 2,5-fache, ich muss andere Strukturen schaffen. Es kann nicht nur gegen Zeit, gegen Geld weitergehen, weil ich da sehr schnell an die Grenzen komme.
Absolut.
Und aus meiner Erfahrung sind es so Turbulenzzonen. Also die erste kommt, um überhaupt mal an den Start zu kommen, um die erste Kurve zu gewinnen. Und dann kommt man an ein gewisses Plateau, in dem man eben feststellt, jetzt kann man nicht mehr wachsen und hat so seine eigene Zeit verplant mit entweder Akquise oder Erfüllung oder allem, was dazwischen liegt. Und dann im Leben ist ja nie ein Stillstand. Das heißt, die Energien ziehen dann nach unten und es darf aber schon die nächste Wachstumskurve angesetzt werden. Und genau da ist eben der Mindset das Allerwichtigste, um sich von alten Strukturen, alten Denkstrukturen, das hat nicht einmal ganz direkt mit Arbeitsstrukturen, sondern Denkstrukturen. Zu lösen, um den Horizont zu wachsen, um zu verstehen, dass nur entsprechend großer Umsatz und Gewinne auch wirklich das Unternehmertum bringen und eine gewisse Spielerei in dem Ganzen angesetzt werden darf, um zu wachsen und auch die inneren Blockaden zu lösen.
Ja, das ist spannend, weil tatsächlich dieser Sprung vom Selbstständigen vom Angestellten zum Selbstständigen ist ja schon mal ein Quantensprung. Mhm. Weil man ja genau das denken muss und dann kommt ja der Nächste vom Selbstständigen zum Unternehmer und da erlebe ich ja ganz viele, die sich dahin entwickeln. Ich denke gerade an einen aktuellen Coachie, der hat hier 16 Jahre von nix auf 10 Mitarbeiter aufgebaut und alles selber gemacht. Überall die Finger drin, überall irgendwie an den Leuten, er ist natürlich überall der Beste, der große Zampano, alles gut. Aber am Ende war der ja im Stress. Es gibt ja da auch für meine Begriffe so drei Sorten. Die einen haben trotz allem Wallungen kein Geld und keine Zeit. Er hört schon der Sorte, ich habe Geld, aber keine Zeit. Und die wirklich coolen, die haben dann beides, wie du dann eben sagtest, die arbeiten am Unternehmen und haben die entsprechende Reflexionsfähigkeit zu gucken, Turbulenzen hast du eben gesagt, wo bin ich eigentlich gerade, um das Vorausschauen so zu planen, dass ich da hinkomme. Und wenn wir beim Mindset mal sind, also wenn wir jetzt gerade den Sprung vom Selbstständigen zum Unternehmer machen, also hier unsere Hörer sind ja überwiegend schon eher in dem Thema Selbstständige, die Angestellten hören den Podcast eher nicht, aber die Selbstständige oder kleine Unternehmer, große Selbstständige, wie auch immer, das sind ja eher die das hier hören. Was wären denn so ein paar Knackpunkte im Mindset, die wirklich fundamental anders sind beim Unternehmer wie beim Selbstständigen?
Naja, es sind so Denkweisen. Also oftmals erlebe ich, dass viele Unternehmer sind die ersten Unternehmer in ihrer Familie und sie kommen aus einer Familie, wo sie ein Angestellten-Denken schon hatten.
Ja, stimmt.
Oder sie kommen aus einer Unternehmerfamilie und dann wurde auch auf einem es muss viel gearbeitet werden, um viel zu verdienen, Denken vermittelt wurde. Ja? Ja. Und das sind so Grundstrukturen, Glaubensansätze. Es gibt ja gute und weniger gute oder hilfreiche und nicht hilfreiche Glaubensansätze. Und oftmals liegen nicht hilfreiche Glaubensansätze vor. Und aus meiner Erfahrung dürfen die adressiert werden, um erst einmal den Sprung schaffen zu können. Und in den allermeisten Fällen wird dieser Sprung nicht von alleine bewältigt. Also es kann sich natürlich Wissen angeeignet werden. Es gibt ja genug Lektüre, schriftlich oder in Videoformat. Aber die Umsetzung, also die Anwendung des Wissens und das Wachstum kommt durch die Gruppe oder kommt durch einen Mentor oder kommt durch den Austausch mit weiteren Unternehmern im Unternehmernetzwerk und eben in einem Mentoring, um diese nicht hilfsreichen Glaubensansätze abzulegen und das Wachstum einzuleiten und das Ganze, wie ich es immer beschreibe, spielerisch anzugehen.
Ja, absolut. Ja. Gerade wenn man ich muss gerade mal die Worte sortieren, wenn man in so einem familiären, angestellten Umfeld unterwegs ist, dann muss man sich ja ganz dringend Unternehmer oder Selbstständige suchen, die schon da sind, wo man gerne hin will, um sich mit denen auszutauschen, einfach nur, um den Spirit mitzukriegen. Wenn man als Selbstständiger auf dem Sprung ist, sollte man sich besser damit Unternehmern umgeben, die da schon sind. Und wenn man mit Unternehmern unterwegs ist, dann sollte man mit Unternehmern sich umgeben, die schon einfach in diesen fünf Phasen von eben einfach überall schon ein Stück weiter sind. Weil ansonsten köchelt man ja immer vor sich hin im eigenen Saft. Wir haben ja auch die 100-plus-Unternehmer-Community. Und wenn ich dann die Leute frage, wofür kommst du jeden Mittwoch abends in unsere Experten-Talks? So viel kannst du da gar nicht lernen. Da sagen die immer, nee, tue ich auch nicht. Aber ich habe keine Leute in meinem Umfeld, die Unternehmer sind. Deswegen komme ich einmal die Woche her und lade mich mit Energie auf und mit Ideen und gucke die anderen Leute an. Ich habe sonst keinen in meinem Umfeld, mit denen ich irgendwie so reden kann. Und das ist ja extrem hilfreich.
Genau. Und da um da noch anzuknüpfen, in den allermeisten Fällen wird ja erstmal die Familie oder der Freundeskreis befragt. Aber das sind in den allermeisten Fällen gar keine Unternehmer. Das heißt, es werden die richtigen Fragen an die falschen Leute adressiert oder andersrum, wie man das auch immer sehen will. Und dann kann der Wachstumsprozess gar nicht so groß entsprechend stattfinden.
Wenn der überhaupt einsetzt, weil die werden ja, ich meine, es ist ja völlig in Ordnung, wenn einer Angestellte oder Beamter bleibt und so, das ist ja alles geschenkt, muss ich auch nicht werten, ist auch völlig fehl am Platz. Nur, was wir ja schon sagen können, ist, wenn du da, wie sagst du schön, die richtige Frage an die falschen Leute richtest, du kriegst ja die falschen Antworten. Nee, kannst du nicht machen, geht nicht, wie soll denn das gut gehen? Und wenn dann am Ende und hin und her und tralala, das würden Unternehmer, die entsprechende Erfahrung haben, natürlich im Einzelfall völlig, völlig anders beantworten.
Genau, weil es wird aus Fürsorge oftmals der falsche Rat gegeben. Ja. Und daher ist es nicht im Wachsen. Und das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Und vom Mindset, das für mich noch als zu zweiten Unterpunkt ist, wenn man mal in einer Community und bei einem Mentor mitbekommen hat, dass es bei anderen auch oftmals mal nicht so gut gelaufen ist, dass die mal, um auf es ganz einfach auszudrücken, vielleicht mal hingefallen sind, aber die Energie bekommen haben, um wieder aufzustehen, um dieses ja, Wachstum absolut. Hinzuhaben. Denn es ist ja oftmals so, dass die Angst besteht des Scheiterns. Was passiert, wenn ich es nicht schaffe oder wenn ich es nicht so gut schaffe? Und die besten Momente, wo ich selbst gelernt habe, war immer genau dann, wenn es nicht geklappt hat.
Und da lernst du am meisten, absolut.
Ja, genau, und wenn ich auch gesehen habe bei anderen, dass es auch nicht geklappt hat, dann habe ich mich auf einmal nicht so alleine gefühlt und konnte das Wachstum reinnehmen. Und da ist der Mindset, das Mindset-Wachstum eben eingetreten.
Und da gibt es ja noch so einen Punkt. Wenn es denn alles gut läuft, gibt es ja so diesen Management-Grundsatz, Vorsicht vor den fetten Jahren.
Ja, genau.
Da legt man sich ja plötzlich Attitüden, Rituale, teures Spielzeug, irgendwie Shiny Objects zu, die dich ganz zur Not in der nächsten Krise, die dir beide Knie wegschießen, weil du dich an Bequemlichkeiten gewöhnt hast. Und das hat nichts damit zu tun, wie beim Thema Ein-Tage-Woche. Das ist ja nicht bequem, sondern das ist ja wieder Mindset. Zu sagen, nee, ich schaffe das in der Zeit. Aber wenn du sagst, hier, ich mache hier auf Lazy One, dann hast du natürlich, also den Kopf musst du schon am Laufen halten. Ob du das mit Muckis auch noch machst, das ist eine andere Frage. Da sind wir ja auch wieder so im Unternehmer-Mindset, so die Fragen, wer macht denn diese Aufgaben? Und ich frage mich immer, wer kann das für mich übernehmen? Manchmal mache ich es auch selber, also das, was mir Spaß macht, mache ich natürlich selber, wie mit meinen Leuten wandern geht oder Co. Aber alles, was ich loswerden kann, was andere ohnehin besser könnten, was man als Selbstständiger ja eher selber macht, aber als Unternehmer bitte nicht mehr. Ich hatte ja neulich einen, der hat 150 Mitarbeiter und dann kam er ein wenig zu spät in den Coaching-Call. Und sag ich, was hast du gemacht? Ja, war wieder total stressig und Mittagspause durchgeschafft. Und sag ich, wie, du hast da 1200 Arbeitsstunden, wieso schaffst du nur die Mittagspause durch? Kurze Stille, 1200 Arbeitsstunden. Sag ich, ja, du hast 150 Leute mal 8 Stunden, sind 1200 Stunden am Tag. Ob du da ein bisschen mehr oder weniger schaffst, was soll denn da für eine Rolle spielen? Kurzes Nachdenken, sag ich, mir rechne mal. 1% produktiver wären 12 Stunden am Tag, 10% wären 120. Oh, scheiße. Hat er noch nie so gesehen. Der kauft sich ja tatsächlich jeden Tag, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, der kauft sich für wahrscheinlich unendlich viel Geld 1200 Arbeitsstunden zu und verbringt seine Zeit mit, I don't know. Er ist erfolgreich, es ist alles gut, aber halt immer im Stress.
Ja, wahrscheinlich fragt er sich die Frage des Wies und nicht die Frage des Wers. Es ist die nämlich dann
erledigt, also nicht wer macht
genau,
das.
Genau. Also aus meiner Erfahrung ändert sich die Frage. Es kommt eine Problemstellung und es wird einfach oder eine Herausforderung oder wird ein interner Gedanke umgesetzt und dann ist die Frage, wer könnte das umsetzen? Und die Frage des Solo-Selbstständigen ist, wie könnte ich das umsetzen. Es stellt sich es ändert sich die Fragestellung. Und das ist der Mindset-Shift, der vorgenommen werden darf, um eben auch diesen Sprung zu schaffen. Und das ist dann, ob es der Solo-Selbstständige ins Unternehmertum ist oder ob es der Unternehmer ist, der schon so viele Mitarbeiter hat. Die Fragestellung ist immer noch die gleiche. Und daher, ich habe einmal einen guten Rat bekommen von jemandem und das ist bei mir immer ganz viel, ganz hängen geblieben. Und zwar, es ist einfach, unser Unternehmen, das Unternehmen ist nur so groß, wie wir es auch sind. Und das heißt, da 80% Mindset ist, 20% ist Strukturen und Abläufe, dürfen wir als Menschen wachsen, um unser Unternehmen auch wachsen zu lassen.
Ja, das ist im Kopf überall. Ob das die Einkommensart, die Firmengröße, die Beherrschbarkeit der Mitarbeiter, des Marktes, wie auch immer. Das ist natürlich auch tatsächlich eine gute Frage und eine gute Überleitung auch zu deiner Geschichte. Du warst ja nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern du warst ja auch in Indien und hast zwischen Indien und Deutschland mit mehreren Firmen Geschäfte gemacht. Da musstest und weltweit hast du ja auch expandiert. Mhm. Musstest du ja auch einen völlig anderen Denkrahmen setzen als mit dem du angefangen hast.
Ja, und das, ich erzähle mal kurz meine Geschichte. Ich komme ja ursprünglich aus dem Privatbankenbereich. Ich habe jahrelang im Privatbankenbereich gearbeitet. Das wurde mir zu eng. Im Englischen würde man sagen stiff. Ich wollte raus in die Welt. Das waren gute Börsenjahre damals. Ich hatte eine Euphorie, konnte wechseln und bin mit meinen Freunden mit dem Motorrad durch Indien gefahren auf einer Ferienfahrt.
Ach so,
Und
das
wir
war eine
hatten,
Motorradtour in
das
Indien.
war eine Motorradtour. Wir
Hoffentlich
sind
mit
nach
der Royal
Delhi,
Enfield.
ganz genau, wir sind nach Delhi geflogen, haben uns die Royal Enfield gekauft und sind im Zickzack in den Süden gefahren. Dann wurde es Weihnachtszeit und dann gab es Goa und die berühmten Goa-Partys. Dann dachte
Ja,
man,
das war
ah, da müssen
legendär,
wir doch
genau.
unbedingt hingehen.
Ja,
So,
definitiv muss man machen.
da muss man hingehen. Und
Absolut. War ich auch ein paar Mal.
genau.
Das ist eine interessante Erfahrung, sagen wir es mal so.
Ganz genau. Und dann in den asiatischen Kulturen, das gibt es aber auch hier in den europäischen, wird der Papierstern, der von innen beleuchtete Papierstern zur Weihnachtszeit, aber auch zu Diwali, dem Fest des Lichtes in Indien, sehr stark benutzt. Und wir haben diese Papiersterne 1994 gesehen. Die kannte in der Masse noch keiner in dem westlichen Markt. Und wir dachten, das ist das Produkt. Wir machen daraus einen Geschenkartikel und wir übertragen das IKEA-Prinzip. Wir kaufen bei asiatischen Produzenten und verkaufen im Einzelhandel an den Konsumenten. Und wir werden in einem Jahr Millionäre. Haben das relativ aufgezogen, haben dann in Indien den Produzenten gefunden, haben auch die Sterne entsprechend produzieren lassen, haben uns einen großen Container mit Papierständen, die sind ja alle flach gepackt, da passen schön viele rein, nach Deutschland schicken lassen, hatten unser Prinzip war, wir verkaufen über den Weihnachtsmarkt, 30 Weihnachtsmarktstände in ganz Deutschland angemietet, Hütten, Aufbau, Dekoration, 60 Mann Studenten angeheuert zum Verkauf, hatten die Logistik alles aufgezogen und was ist passiert?
Der
Es war
Container
ein
sich angekommen.
absoluter Flop, ein absoluter Flop. Wir mussten die Weihnachtsmarkthütten zwangsschließen. Wir haben Krisensitzung gehabt und sind da nicht so ganz schön rausgekommen, hatten ein volles Lager und hatten ein paar Schulden, um überhaupt unsere ganzen Rechnungen bezahlen. Und das war aber damals eine große Herausforderung. Heute sage ich, das war das Beste, was mir im Leben jemals passieren konnte. Das war das. Und zwar, wir sind dann vom Wir hatten ja das Lager, wir mussten uns ja neu ausrichten. Wir haben uns auf die Zehenspitzen gestellt, haben gelernt, relativ schnelle Lernkurve, wie man Dinge besser macht. Hatten ja diese große Umfrage durch die 30 Weihnachtsmarktstände, was die Kunden wirklich wollten. Die wollten nicht die großen bunten, wie wir sie wollten, sondern die kleinen roten und so weiter und so fort. Sind vom Einzelhandel in den Großhandel gegangen, sind auf die Messe gegangen, sind in Frankfurt die Geschenkartikelmesse Tendenz, war damals einer der kräftigsten, sind als Newcomer auf der Messe ausgezeichnet worden, hatten auf der Messe weitere Großhändler, international getroffen und das ganze Produkt ist durch die Decke gegangen. Wir haben in mehreren Jahren mehrere Millionen Papiersterne verkauft, haben in 11 Länder dieser Welt exportiert, sind nach Indien umgezogen, haben unsere eigenen Produktionsstätten aufgebaut, hatten 80 Mann Festpersonal in Indien, hatten weitere Tageslöhner, die zu Stoßzeiten uns geholfen haben. Die elektrischen Zusatzartikel konnten in Indien damals nicht produziert werden, weil Indien nicht auf dem internationalen Standard war, um die Sicherheitsprüfung wie GS, UL und so weiter zu erfüllen. Da hatten wir Joint Venture in China und wir sind dann von einer GbR in eine GmbH in Deutschland, sind dann eine Private Limited geworden mit einem Joint Venture in China und hatten noch eine internationale Holding oben drüber und haben das viele Jahre betrieben und erfolgreich betrieben. Irgendwann mal wurden die Margen kleiner, weil natürlich andere chinesische, indische Produzenten auf den Zug aufgesprungen sind. Und wir haben das Unternehmen dann verkauft und ich war immer noch in Indien. Und weil ich ja Unternehmer mit Leib und Seele bin, wollte ich natürlich sofort was Neues machen. Aus Liebe Zur Musik bin ich ins Musikgeschäft eingestiegen, habe eine Künstlerbooking-Agentur, eine Produktionsfirma gemacht, hatte verschiedenste Partnerschaften dort und bin in Indien gewachsen. Und dann bin ich an meine eigene gläserne Decke in Indien gestoßen, denn ich wollte damals im Musikbereich machen. Der indische Markt hat ja seine eigene Musikrichtung. Ja,
durchaus.
Ich hatte damals dann auch meine Frau, meine Lebenspartnerin kennengelernt. Wir haben dann unsere Tochter bekommen und wir sind 2016 dann wieder zurück nach Deutschland gekommen. Ich habe als CFO, da ich ja immer von der betriebswirtschaftlichen Seite kam, für Agenturen gearbeitet. Und alle Leute haben mich dann immer gefragt, Raimund, wie machst du das? Du hast schon 7 eigene Unternehmen gegründet. Du hast andere für andere in der Form des CFOs für andere mitgegründet. Wie gründest du Unternehmen? Wie bringst du die erfolgreich? Wie macht man das? Und daraus habe ich dann mein Wissen gesammelt, ein Programm entwickelt und bin Unternehmensberater geworden. Am Anfang Gründungs- und Unternehmensberater. Heute mache ich wenig Gründungsberatungen, hauptsächlich Unternehmensberatungen und unterstütze Solo-Selbstständige, die ins Unternehmertum wechseln, weil, wie vorhin angesprochen, aus meiner Erfahrung gibt es verschiedenste, es sind nicht nur 2, es sind mehrere Turbulenzzonen, so wie ich das nenne, alles im Wachstum, einmal bei der Gründung, dann der Wechsel ins Unternehmertum. Und wenn man dann 10 oder mehr Mitarbeiter hat und dann noch weiter wachsen will, wie du es ja auch angesprochen hattest, Uli, dann kommen weitere Turbulenzzonen immer so, in Absätzen. Und da, das bringt mir sehr viel Freude und das bringt mir sehr viel Selbstverwirklichung.
Ja, das glaube ich ja sofort. Da waren 2, fand ich, nochmal besonders erwähnenswerte auch Aussagen drin. Das eine war, ich nenne das mal fail fast. Wenn das mit euren Weihnachtsmärkten geklappt hätte, dann hättet ihr das Problem gehabt, dass ihr wahrscheinlich gedacht hättet, nochmal weiter.
Genau.
Das hätte euch ja diese ganzen Wachstumskurve, wir gehen auf die Messe, wir finden Großhändler, wir internationalisieren. Wenn es zu gut geklappt hätte, hättet ihr das nicht gemacht.
Ganz genau.
Und sich selber zu hinterfragen in einem laufenden Geschäft, Disrupt Yourself heißt das Buch vom Christoph Käse, das macht man ja nicht, weil es läuft ja dann. Aber sich selber in Frage zu stellen, deswegen nur noch mal zur Betonung, diese Klatsche kriegt ja jeder von uns irgendwann mal. Mal früher, mal später, mal heftiger, mal weniger heftig. Und diese Heftigen, die tun natürlich im Moment weh, weil man denkt, holy shit, jetzt habe ich hier Dutzende von Studenten engagiert, die Weihnachtsmärkte, lagervoll, wir ruinieren gerade uns und unsere Zeit und unser Geld. Aber das als Trittbrett zu sehen, als Booster für die eigentliche Überlegung, hast du so schön gesagt, wir haben uns auf die Fußspitzen, auf die Zehenspitzen gestellt und mal in eine andere Richtung die Perspektive gewechselt. Da kann man ja nur sagen, geiler Scheiß. Das war ja eine gute Überlegung. Man hätte ja auch sagen können, nochmal zum Thema Umfeld und Mindset. Die anderen haben ja schon gesagt, ey, Raimund, bist du bekloppt, das geht doch nicht gut. Du kannst ja nicht dieses indische Zeug hier verkaufen, wir sollen das haben wollen und hin und her. Da hättest du ja 1000 Gründe gehabt, die dir Millionen von Leuten vorher gesagt haben, warum das nicht gut geht. Und so, ja, die hatten ja recht, ich lasse das. Nee, ihr habt das fail fast, ihr habt das neu entschieden. Cool. Mhm. Und der zweite Begriff, wo ich eben hängen geblieben bin, zuhören, war das Thema meine gläserne Decke.
Ja.
Ja, weil die sieht man ja spannenderweise nicht. Also wenn es ja eine heftige Decke wäre, dann weiß man ja, okay, hier haben wir Deckenhöhe. Aber diese gläsernen Decken, die halten dich ja wirklich vom Wachstum ab. Wie hast denn die überwunden?
Auf ein Wort.
Ja, ich habe sie damals überwunden durch einen Wechsel von Indien wieder nach Europa, weil ich einen Neuanfang sozusagen gestaltet habe. Das hatte so verschiedenste Umfälle. Das war so eine Multikausal-Entscheidung. Also wir hatten, Indien hatte sich verändert, wir haben uns verändert. Ich kam unternehmerisch an meine gläserne Decke eben wie beschrieben. Dann wollten wir auch, dass unsere Tochter, die damals geboren ist, in Europa aufwächst. Meine Frau ist selbst Britin. Da hatten wir diese ganzen Gründe zusammen haben einfach dazu gebracht, dass wir nochmal den Wechsel gemacht haben. Und ich in diesem Prozess verstanden habe, jetzt darf ich mich nochmal neu ausrichten. Jetzt habe ich nochmal die Chance, eben mein eigenes weißes Blatt zu nehmen und da nochmal Raimund neu zu definieren und wieder zurück in Deutschland zu sein und die Erfahrungen all der Jahre und all die Firmengründung und all das und natürlich die Ups and Downs mitzunehmen und jetzt eben mich nochmal komplett neu zu formulieren.
Kann man das so sagen, dass wenn man sagt, diese gläserne Decke, die sehen ja manche nicht. Mhm. Was die alle erleben ist, wir rödeln, 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 aber kommen nicht von der Stelle. Es bleibt immer gleich. Mhm. Und dann wäre, was ich jetzt bei dir verstanden habe, das Thema, ich ändere das Setting. Und zwar so, dass ich mich ohnehin neu erfunden muss. Wenn in den gleichen Räumen, an der gleichen Location, mit den gleichen Leuten, wenn dann alles gleich bleibt, wie willst du denn das ändern? Und du hast ja dann offensichtlich das komplette Setting geändert, zu sagen, okay, mal gläserne Deckel zerschlagen, weißes Blatt Papier nehmen, neu aufsetzen. Und das ist natürlich auch Heldenreise, ziemlich heroisch, wenn man dann sagt, nee, komm, wir machen einfach mal, wir crashen jetzt den ganzen Laden und machen nochmal Reset.
Genau, genau, genau. Nicht jeder ist natürlich der Typ dazu und der Freund, um so einen kompletten Reset zu machen, wie ich ihn gemacht habe. Aber du hast absolut recht. Es bedarf eines Resets, selbst in den gleichen Räumlichkeiten mit den gleichen Menschen, denn anders wird es nicht funktionieren. Und wir können ja nicht erwarten, dass wenn wir uns selbst nicht ändern, dass sich die Außenwelt ändert, denn die ist ja einfach durch uns so geschaffen worden und die Abläufe und die geschäftlichen Zusammenhänge beruhen ja immer auf der Geschäftsführung selbst.
Ja, Kultur und Denken und Mindset, also wenn du in den Laden kommst und du wirst gut oder schlecht bedient, dann weißt du immer, wie die Leute denken, die da oben sitzen. Andersrum, ja. du triffst einen Häuptling und er weiß ja, wie die Indianer ticken. Also da muss man jetzt nicht lang viel Fantasie haben, wenn die Leute im Restaurant snobby mit den Gästen umgehen, dann weiß er, wie der Chef mit seinen Mitarbeitern umgeht. Da muss man nicht viel Fantasie haben.
Mm, absolut.
Steigen wir nochmal in die anderen ein. Jetzt machen wir ein bisschen länger beim Mindset. Aber ich glaube, das war wichtig, inklusive deiner Geschichte, um zu verstehen, was denn eigentlich die Expertise und dieser Erfahrungshorizont von dir dahinter ist. Mhm. Das hat sie ja beim zweiten gesagt. Ich glaube, das zweite war das Produkt.
Emotionales Ziel.
Ach, das ah ja, richtig, richtig. Oh ja, ja, genau, ganz wichtig. Lebensziele. Wenn der Tacho, wenn Navi nicht eingestellt ist, weg von kann der ja nicht, der kann ja nur hinzu. Emotionales Ziel. Was meinst du damit?
Ja, also für mich ist das emotionale Ziel, geht Hand in Hand mit Mindset. Also wir sind natürlich alle unternehmerisch tätig, um Geld zu verdienen. Aber wenn jetzt wirklich zum Beispiel, je nachdem in welcher Wachstumsgröße wir uns gerade bewegen, ich möchte x Millionen und wenn jetzt der LKW kommt und diese x Millionen mit Geld auf einmal bringt, wie lange hält dann dieses Glück an? 10 Minuten, 10 Stunden, 10 Wochen, aber irgendwann mal ist damit kein Glück erreicht, weil wir binden zwar unsere Umsatz, Gewinnziele, unsere Hürden an einen Betrag. Aber in Wirklichkeit steht ja hinter diesem Betrag, was machen wir denn? Was für ein Leben möchten wir denn leben? Und das ist ja auch die Frage, wie viel möchte ich arbeiten? Wie viel Gewinne möchte ich schreiben? Was möchte ich mit den Gewinnen machen? Vor allem in der Gemeinschaft. Denn Freude empfindet man ja in der Gemeinschaft, ob es die Familie, die Freunde, was auch immer ist, viel höher, als wenn man es alleine erreicht hat. Und da ist das emotionale Ziel, ist in meiner Welt der Anker, um überhaupt die ganzen Energien zu entwickeln, die Veränderung vorzunehmen, das Ziel zu erreichen. Denn nur wenn ich die Freude, die ich mit dem Geld oder dem Lebensstandard oder dem erreichten Ziel teile und auch eine ganz tiefe emotionale Verbindung dazu habe, A, kann ich meine Erfolge besser feiern und Erfolge dürfen, müssen, können gefeiert werden, um wirklich auch den Stolz und die Erreichung des Meilensteins oder die Erreichung des Ziels zu zelebrieren und B, die Tiefen, die ja auch garantiert auf dem Weg kommen werden, zu überbrücken.
Du musst wissen, warum du die überbrückst.
Genau, genau. Man muss wissen, warum man die überbrückt. Und Geld ist kein Antreiber, um diese Tiefen zu überstehen. Das emotionale Ziel, das dahinter steht. Und das ist so wunderbar. Ich denke da jetzt an einen Coach beispielsweise, der kommt aus Familienverhältnissen und das Wichtigste für den war zum Beispiel, seiner Mutter ein Apartment zu kaufen. Das war für ihn ganz wichtig, so eine ganz tiefe Verankerung. Und er wollte, das war so das nächste gelegene Ziel. Ich möchte so viel Gewinn haben, damit ich diesen Betrag auf die Seite legen kann, um damit dann meiner Mutter eine Wohnung kaufen zu können. Ja? Und solche Dinge, die so ganz tief verwurzelt sind, wo die jeder natürlich selbst und individuell schreibt. Ja? Denn nur diese emotionalen Anker werden uns über die Tiefen, die immer kommen werden, hinwegtragen.
Ja, wie heißt das so schön? Wer sein Wozu kennt, erträgt auch jedes Wie. Bei einem Glaubenssatz muss ich nochmal nachhaken. Du sagtest, natürlich sind wir als Unternehmer unterwegs, um Geld zu verdienen. Und das halte ich für einen Trugschluss, für einen der größten Beschleuniger aller Hamsterräder. Mhm. Ich glaube, wir sind nicht Unternehmer, um Geld zu verdienen. Ich glaube, natürlich müssen wir Geld verdienen, damit der Laden rumläuft, weil ein Unternehmen, was kein Geld verdient, kannst du gleich wieder zumachen. Aber das, was du sagst, dieser emotionale Anker dahinter, was für ein Leben will ich denn führen, da stellt sich natürlich immer sofort die Frage, wie viel Geld brauche ich dafür? Und ich vergleiche es immer gerne mit meinem Blut, keine Ahnung, 7,5 Liter. Ich habe ja nicht den Lebenszweck, möglichst viel Blut zu vermehren. Bei 9 Liter wäre ich genauso viel tot wie bei 4,5. Sondern die Kohle oder in dem Fall das Blut oder das Geld, das muss rotieren, um den Apparat am Laufen zu halten, aber das ist nicht Selbstzweck. Und ich glaube, dass wir als Unternehmer, wenn wir ehrlich in den Spiegel gucken, genau uns aus diesem Thema, dieser emotionale Anker, ich will mich verwirklichen, ich will was bewegen, keine Ahnung, der Mutter das Apartment kaufen oder ein Leben führen, was ich gerne leben fühle, also die Dinge dahinter, die sind, glaube ich, viel entscheidender wie die Menge des Geldes, was wir vorne haben. Das braucht man dann entsprechende Höhe. Das ist alles gut, aber das ist nicht Selbstzweck. Und ich glaube, wenn wir, da ein kurzer Ausflug, wenn wir Gewinnvermehrung als Glaubenssatz stehen lassen, sind wir deswegen immer im Stress, weil wenn Gewinnvermehrung die Prämisse ist, muss ich mich mit Angestellten streiten, dann darf ich denen ja nur wenig bezahlen. Dann muss ich mit allen Lieferanten streiten, dann darf ich denen ja nur wenig bezahlen. Dann muss ich mich, kurz gefasst, mit jedem anlegen und habe 1000 Sollbruchstellen in meinem Leben. Und wenn ich glaube, wenn wir Unternehmen haben, die zur Selbstverwirklichung dienen, Abenteuerspielplätze für Große, dann sollten die nicht nur uns dienen als Unternehmer, sondern auch unseren Mitarbeitern. Mhm. Und wenn wir den Nutzen Maximierungsansatz da drin haben zu sagen, lass mal nicht von Gewinnvermehrung für wenige, also für mich, nachdenken, sondern die Nutzenmaximierung für alle. Ich mach's mal einfach, wann haben wir alle den meisten Spaß? Und das hast du eben auch schön gesagt, wenn wir gemeinschaftlich auch den Erfolg genießen können. Hm. Und wenn wir das zelebrieren, haben wir ja eine völlig andere Unternehmenskultur und völlig andere Glaubenssätze. Und das zieht sich ja durch. Wenn der eine nicht stimmt, hast du ja in allen Ketten Reaktion hinten dran, hast du ja diese Sollbruchstellen. Das kann ich in meinem Podcast nicht so stehen lassen. Da muss ich kurz zumindest mal, ob man das jetzt glaubt oder nicht, ist eine andere Frage, aber zumindest mal kurz intervenieren und sagen, nee, lass uns mal von einer anderen Richtung hingucken. Weil ich glaube, der Anfang allen Übels ist die Idee, Unternehmen wären zur Gewinnvermehrung da. Und der Beginn von Win-Win, das kann man jetzt kapitalistisch oder sozialistisch, kommunistisch oder wie auch immer sehen, zu sagen, ist dieses gemeinschaftlich was bewegen, den Nutzen für alle vermehren. Und das müssen wir nicht ganz altruistisch tun. Wir dürfen, je mehr Nutzen wir stiften, dürfen wir auch je größer die Hand aufhalten. Also wenn du eben gesagt hast, wir haben von den großen Sternen auf die kleinen roten umgestellt und haben Millionen von dem Zeug verkauft, gutes Beispiel. Weil dann habt ihr ja den Nutzen für die Leute, ich will nicht so einen Riesenstern, sondern nur so einen kleinen. Alles gut. Und genau das macht in der Denkweise von Unternehmern einen Riesenunterschied, weil ich glaube, wenn wir ein Stück weit neben uns stehen, was mache ich denn da eigentlich? Nicht irgendwie wie Donald Duck irgendwie die Goldmünze in der Badewanne zählen, sondern wenn wir die Aufgabe betrachten, unsere Unternehmen so aufzubauen, dass die einen möglichst großen Impact auf das Leben der Betroffenen haben, einen positiven Impact,
ja,
dann habe ich ja als Chef eine völlig andere Aufgabe, wie Krümel zu zählen und im Einkauf zu sparen und das Licht auszumachen und abends die Kasse selber zu machen und den Hof selber zu fegen, weil ich irgendwie der Putzfrau 10 Euro sparen kann. Das meine ich auch mit Unternehmer-Mindset.
Ja, da stimme ich dir zu und da kann ich auch aus eigener Erfahrung dran anknüpfen. Wir hatten ja damals eben im Papierstern-Geschäft auch ein human-friendly und eco-friendly Unternehmen und speziell in einem Lohndumpingland in Indien ist es ja leider das immer noch die Situation, dass Menschen einfach ausgebeutet werden. Und uns war ja, das von klar. Anfang an natürlich wichtig, das nicht zu tun und das Gegenteil zu tun. Und es wurden auch wirklich einfachste, also alle Mitarbeiter in sämtlichen Strukturen waren gewinnbeteiligt und konnten super. Dadurch auch
sehr gut.
Entsprechend den Mehrwert schaffen. Und speziell in einem Land wie Indien ist es ja so, dass dann Geschlechterunterschiede in Bezahlung herrschen und es wurde bei uns alles ausnivelliert. Wir hatten immer alles gleich und da konnten dann Familien von ernährt werden. Es waren also selbst nicht nur unsere Mitarbeiter, sondern die waren natürlich unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor allem, wurden dann auch Haupteinkommensgeber der Familie und die Motivation, die sich dadurch entwickelt ja, hat und die Firmenzugehörigkeit. Und das spiegelt sich dann in den Produkten wieder. Und dann kommt die Dreifach-Win-Situation. A ist es natürlich die Mitarbeiter, dann ist es natürlich die Unternehmensinhaber, aber dann ist es auch die Kunden, weil es spiegelt sich ja in all dem, in der Kommunikation, im Produkt selbst. Und wir hatten ja auch Sterne verkauft, die ein warmes Licht bringen, ja, und da schließt sich die Kette sozusagen. Also sehr ich schön. Kann dem nur zustimmen und auch die Dreifach-Win-Situation entsprechend bestätigen.
Ah, da bin ich ja froh, dass wir die Schleife nochmal gedreht haben. Weil ich das im nochmal mithören denke, naja, die hätten ja sagen können, na, Hammer, Dumpingland, der war wahrscheinlich auch so ein Ausbeuter. Und deswegen ist das nochmal mit diesem Win-Win-Gedanken. Und ich glaube, der hört zum Mindset essentiell dazu, nach dem Motto, mit welcher Haltung bin ich da unterwegs? Weil du hast ja eben gesagt, das strahlt immer auf alle aus.
Ja.
Bis zu logischerweise Kunden und denen, die dann weiterempfehlen und wie auch immer, wenn das Mindset einfach nur Greed ist, zu mir das zu verteilen und auch natürlich seinen Beitrag für zum Beispiel Familien zu leisten. Oder brechen wir es ganz einfach runter, wenn man als Unternehmer merkt, dass Leute montags morgens Bauchschmerzen oder sonntags abends schon Kopfschmerzen haben, dann mag der Gewinn stimmen, aber auf Kosten von was denn? Und wenn die nicht irgendwie sagen, hoffentlich Wochenende bald vorbei, ich darf am Montag wieder arbeiten. Ich übertreibe es in die andere Richtung. Also wenn die wirklich mit Spaß, mit Freude, mit Erfüllung in unsere Läden kommen, dann haben wir ja auch an der Stelle einen Riesenbeitrag für die Familien und für die Kinder und wer da alles noch dranhängt. Und ich hatte die kurze Zeitnot. Manchmal experimentiere ich ein bisschen rum, da hatte ich bei TikTok einen Post. Hör einfach auf zu arbeiten.
Ja.
Und gemeint war die maloche Arbeit, wo man nur seine Zeit schlecht bezahlt gegen Geld tauscht in möglicherweise Bullshit-Bingo, Scheißdreck-Jobs, irgendwas, nur damit man Kohle hat, statt zu überlegen, wie kann ich denn Mehrwerte schaffen, an denen ich auch besser verdiene und damit rein. Also die Kommentare, die waren ja göttlich. Und wer zahlt da meine Miete und so. Aber die Leute sind echt in so einem Mindset drin, diese aus dem Kampf, aus dem Verlust, aus der Macht oder Ohnmacht, aus der Machtlosigkeit oder Ohnmächtigkeit. Das war erschreckend. Ja, stimmt. Vielleicht hätte ich das anders formulieren müssen. Und ich habe dann nochmal zwei Reels hinterhergeschossen. Eins für Arbeitnehmer, wo ich das versucht habe, nochmal zu erklären. Der eine ist 70.000 Mal geguckt worden, in der Erklärvideo immerhin schon 4.000 Mal. Und der klar sind ja bei TikTok weniger Unternehmer, aber auch dann die Zweiterklärung für Unternehmer ist dann haben wir auch schon fast 2000 Mal geklickt. Aber das ist krass, wenn du sagst, hör auf zu arbeiten. Und vielleicht hier nochmal im Kontext. Arbeit kommt ja ganz ursprünglich, wenn man den Wort Ursprung zurückverfolgen, ist es ja ein Begriff dafür für Tätigkeiten, die wehtun. Also das Ursprungswort heißt Tripalium, da kommt das mal ganz ursprünglich her aus dem Lateinischen. Mhm. Schon in römischen und griechischen Zeiten, also jetzt nicht vor 4 Wochen, sondern vor ein paar tausend Jahren, war Tripalium, es gab zwei Erklärungen. Der eine ist der dreibeinige Bock, auf dem die Sklaven ausgepeitscht wurden, und das andere war die dreischwänzige Peitsche, mit der die Sklaven durch die Plantagen getrieben worden sind. Also lang her. Und deswegen ist Arbeit immer das, was wehtut. Arbeit ist Aua. Und dafür sind wir nicht auf der Welt. Und dann ist Nicht-Arbeit plötzlich nicht mehr Aua. Und das nennen wir dann Freizeit. Und deswegen kommt man diesen Schwachsinn Work-Life-Balance, wo man dann überlegen, ja, ich will ja gar nicht so viel Schmerzen haben. Ich will ja auch, dass es mir gut geht. Und alleine dieses Denkmodell dahinter, denke ich, da haben wir ja so fundamentale Denkfehler drin, die ja niemand einen Gefallen tun. Und dann sind wir wieder mal zurück zum Mehrwert. Wenn wir Win-Win denken und sagen, welchen Mehrwert können wir mit unserem Tun stiften, dann sind wir in einem völlig anderen Mindset, als zu sagen, ich muss zu Lasten von wenigen meinen Gewinn, zu Lasten von vielen für mich den Gewinn steigern. Und da finde ich, da fängt ziemlich viel Übel an. Und als Mittelständler, und das finde ich das Coole, wenn wir das einmal erkennen, kann man es ja sofort ändern. Da brauchst du keine Beschlusslage, keine Politik, keine Weltherrschaft, kein nix. Du kannst es ab morgen, ab sofort machen. Und das habt ihr ja mit eurem Unternehmen anscheinend bewiesen in Indien, zu sagen, nee, wir beuten hier niemand aus, wir zahlen vernünftige Löhne, die Leute können da verleben, die Frauen können Familien ernähren, die werden vernünftig bezahlt, wir produzieren eine vernünftige Qualität und haben alle was davon. Und das ist nur Beschlusslage bei uns im Kopf.
Genau.
Also du merkst
genau.
Die Emotionen, die da rauskommen, da kann ich mich ja Stunden drüber aufregen. Weil einer meiner großen Werte ist Gerechtigkeit. Und ich hasse das, wenn das so schief liegt. Da könnte ich hier ausrasten.
Das ist richtig. Und das, was du eben erzählt hast, ich finde es auch noch sehr interessant, weil das knüpft für mich an die beiden vorhergehenden Punkte an. Das hat etwas für mich, ich beschreibe es immer mit meinem Wort Lebenszeit zu tun.
Absolut.
Sobald man unterteilt in Arbeitszeit und Freizeit.
Geht nicht.
Dieses Konzept verstehe ich nicht. Es ist Lebenszeit.
Absolut.
Und in
absolut
einem richtig. Teil der Lebenszeit machen wir eben A und einem Teil der Lebenszeit machen wir B und das vermischt sich alles. Und dadurch ist ja die Erfüllung, die Berufung, was dann wiederum die Möglichkeit für einen entsprechenden Mindset hat und was die Möglichkeit für den emotionalen Anker überhaupt gibt, ist einfach notwendig. Und ich empfehle jedem einfach einen Perspektivenwechsel vorzunehmen oder diese Perspektive anzunehmen. Es ist Lebenszeit und in dieser Zeit können wir uns selbst verwirklichen und Gutes schaffen zu Mehrwert von allen Involvierten.
100% und, Zustimmung. Lebenszeit ja. Ist ein nettes Wortspiel, logischerweise. Und Lebenszeit sollte man auch leben und nicht mal lochen zu Nutzen von anderen Leuten. Das sollte immer, ja, coole Schleife, ja, absolut, absolut. Mit Blick auf die Zeit, wir haben ja noch ein paar Punkte vor uns.
Ja.
Wir waren jetzt ja beim Mindset und wir waren beim emotionalen Ziel. Mhm. Was wäre denn die nächste Stufe? Ich glaube, das haben wir verstanden. Was wäre denn die nächste Stufe von den 5, die wir auf dem Weg vom Selbstständigen zum Unternehmer springen sollten?
Ja, Struktur des Angebotes. Jetzt gehen wir also von 80% Mindset, 20% Struktur, Abläufe. Wir gehen mal in die 20%. Die meisten meiner Kunden sind Dienstleister in sämtlichen Bereichen und da ist natürlich Stundenberechnung, Tagessatzberechnung oftmals ein Thema. Und ja. Da ist, kommt man sehr schnell an die Grenze, Zeit gegen Geld getauscht. Der Tag hat 8 Arbeitsstunden, mit denen abgerechnet werden dürfen. Und dann können natürlich die Tagessätze erhöht werden. Je mehr Spezialisierung man hat, desto mehr können die auch erhöht werden. Also da gibt es sehr große Unterschiede. Und da ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, um eben anzusetzen, um erstmal Pakete zu bilden, Abosysteme zu bilden oder eine Art Hybridabrechnung, in der ein größter Teil in Beratung Festpaket abgerechnet wird und dann nur noch der unbekannte Teil auf Tagessätzen, wenn die Arbeit vielleicht nicht ganz so klar definiert werden kann. Und das ist jetzt quasi die Umsetzung, nachdem wir den Mindset haben, nachdem wir den emotionalen Anker haben, wie können wir denn wirklich wachsen? Denn nur ein standardisiertes Angebot kann natürlich auch skaliert werden. Und wenn wir dann später über Mitarbeiter, freie oder eigene sprechen, dann oder auch einen Verkaufsprozess, der abgegeben wird, indem man nicht in diesen zu anfangs angesprochenen Wechsel zuerst viel Akquise, dann viel Erfüllung, dann wieder viel Akquise, damit man von diesem Ganzen wegkommt, ist natürlich erst einmal eine Standardisierung notwendig. Und daher ist also die Struktur des Angebotes und hier nochmal speziell für Dienstleister Pakete zu bilden, Abosysteme zu bilden oder skalierbare Produkte anzubieten. Das ist ganz wichtig. Standardisierung des Verkaufes, Standardisierung des Angebotes.
Und hast du auch Erfahrung damit gemacht, sich am, ich sag's mal vorne, am Mehrwert, am Mehrertrag, am Plus für den Kunden zu beteiligen?
Ja, also dieses Modell ist mir bekannt. Ich persönlich kann jetzt nicht die aktuellen Beispiele nennen.
Hätte ja sein können. Also das ist immer mal so auch eine Frage, weil ich glaube, weil das noch eine Denkweise ist, die wir nicht so haben. Also ich denke gerade an einen Kunden, den habe ich letzte Woche auf die Idee gebracht. Der ist in einer sehr speziellen Nische, die mag ich hier nicht sagen, aber im weitesten Sinne hat es auch mit Tiefgaragen zu tun. Und dann schlägt er sich mit einem sehr hochpreisigen Produkt mit relativ billigen Anbietern. Und dann habe ich gesagt, du, wenn du doch weißt, dass die Tiefgaragen, die ihr im Prinzip veredelt habt, dass die nächsten 100 Jahre keine Wartungstätigkeiten haben, dann spart es ja, egal ob das ein Mehrfamilienhaus ist oder eine Stadtverwaltung oder ein Theater oder irgendwas, öffentlicher Parkplatz, dann spart es ja absurde Summen von Geld. Mhm. Und wie wäre es denn, wenn du dich an der Tiefgarage beteiligst? der ist aus dem Denken ja gar nicht mehr rausgekommen, zu sagen, wenn du in Vorleistung gehst, also statt einmal Zeit gegen Geld zu tauschen, Tiefgarage fertig, bist du ja fertig raus, kannst du gleich die nächste Ausschreibung machen, wäre es ja, wenn du dir einen Stock aufbaust mit deinen Leuten und dann nimmst einen gewissen Teil deines Ertrages und schiebst den in ein Projekt nach dem anderen und hast dann quasi die nächsten 5 Generationen Einkommen. Also das hat ihn schwer zum Denken gebracht. Und ich glaube, dass man am manchen, das hat jetzt noch keine Beweislage, also Evidenz ist noch nicht gegeben, aber ich glaube, einfach vom Denkprozess müssen wir da mal gucken, wie lange hält denn das, was wir da produzieren, bei dem anderen nachhaltig nach? Und kann man sich in den Strom einklinken über irgendein Konzept? Und da muss man echt mal drüber nachdenken. Also wie früher in China, wo die Ärzte für gesunde Leute bezahlt wurden, angeblich, ich war nicht dabei. Wenn man hat, könnte man ja auch hier einführen, ich habe jetzt keine Ahnung, 10.000 Leute, die sollte ich gesund halten und dafür kriege ich ein Pro-Kopf-Budget und alles, was die verbrauchen, wird bei mir abgezogen. Dann habe ich eine ganz andere Interessenslage, nämlich die gesund zu halten. Und momentan ist die Interessenslage rein monetär bedingt und Kassensystem und was auch immer, wollen wir nicht diskutieren, aber da ist die Interessenslage ja nicht gesund werden, sondern, ich will nicht sagen krank halten, aber ich sag mal, ich habe ja auch mal drei Semester Medizin studiert und habe das deswegen aufgegeben, weil mir klar wurde, mit dem Antritt, wo ich da ins Studium gegangen bin, etwas an Gesundheit drehen, kriege ich mit dem System nicht gebacken. Dann brauche ich die Quartalszettel, ordentlich viele Rheumatiker und ordentlich viele Diabetiker und dann bringen die alle ihre Zettel und dann lebe ich gut und halt die einfach krank. Aber das ist ja, wie krank ist das denn? Und deswegen mal einfach als Einladung, 180 Grad andersrum zu denken und egal welche Dienstleistung, welches Angebot, welches Produkt es ist, sich zu überlegen, kriege ich für den dauerhaften Mehrwert, kriege ich für den Mehrwert, den ich dauerhaft stifte, auch ein dauerhaftes Einkommen. Denkmodell, nur mal ja, so.
Es ist auf jeden Fall super und es liegt
Vorschlag für die Produktstruktur oder für die Angebotsstruktur, weil hier mal Thema Hamsterrad. Wir müssen aus dem Zeit gegen Geld raus.
Ja.
Und mit müssen meine ich müssen. Dein Beispiel mit Lebenszeit, das ist Lebenszeit. Und wenn du einmal Freizeit und einmal Arbeitszeit hast, dann wird die Freizeit immer verlieren. Alles wird teurer, alles wird blöder oder komplexer oder was auch immer. Und wenn wir dieses Lebenszeitmodell hinterherlaufen und sagen, wie vergolde ich meine Stärken in Richtung meiner Lebenszeit, in Qualität, in Einkommen, in Lebensstandard, in ökologischen Fußabdruck weil wir, wenn wir nur verschleißen, Gesundheit, Umwelt, andere Leute, das wird nicht gut gehen.
Ich stimme dazu und ich mag das Konzept auch sehr. Deswegen setzt es auch so ein bisschen mit dem Abo-Modell an, weil eine
Ja.
Optimierung der Arbeit, wenn das auf Tagessätzen, Stundensätzen läuft, die findet ja dann nicht richtig statt. Weil das widerspricht sich ja sozusagen. Man optimiert die Arbeit, arbeitet kürzer, wird dafür weniger bezahlt. Das widerspricht sich. Oder wenn eine Optimierung eintritt, dann geht die nur zugunsten des Kunden sozusagen. Und ich bin von dem Konzept, das du eben genannt hast, vollkommen überzeugt. Es sollte immer eine positive Optimierung, da muss man natürlich auch drüber sprechen, was ist das, aber jetzt speziell, wenn man über Zeit spricht, eintreten, die dann zum Benefit von beiden Seiten ist
Absolut.
und nicht nur einseitig verlagert ist. Und dann sind so Modelle eben über die Beteiligung, wie du es angesprochen hattest, in dem Parkhausbereich optimal. Und ich kann mir das auch gut vorstellen, dass sich das die Gesellschaft dorthin entwickeln wird.
Und da ist Abo-Modell also schon mal ja 90% auf dem Weg. Weil wenn
Genau.
jemand das Abo nicht mehr nutzen will, weil er keinen Nutzen mehr davon hat, wird er es kündigen. Aber wenn er das Abo weiter nutzt, wird es ihm einen Nutzen bringen und dann wird er es weiter bezahlen und dann haben wir einen Einkommensstrom. Alles gut.
Ja,
Also
richtig.
meine Angebote tendieren ja auch seit ewigen Zeiten nur noch zu Abos, die manchmal ein Jahr halten oder manchmal länger. Aber dann hat man immerhin auch eine Zeit, wo man hingucken kann, was hat sich denn in dem Jahr bewegt und verlängern wir nochmal um ein Jahr und dann ist das auch gut. Also das ist gut. Also da wären wir bei der Produktstruktur gewesen. Was ist denn die nächste Hürde, die wir, und die
Die
ist ja sehr
nächste ist
essentiell,
dann.
also weil da werden ja ganz viele Denkfehler gemacht, deswegen ein ganz wichtiger Punkt. Was wäre die nächste Hürde?
Ja, dann fängt es an, Unterstützung durch Mitarbeiter, freie oder feste. Wie du ja eingangs gesagt hast, die Verdoppelung, also der eigenen Arbeitskraft mit dem ersten Mitarbeiter, Mitarbeiterin, ist ja dann eine 100%
Ja.
Sprung sozusagen. Und das ist natürlich auch der mentale. Also aus meiner Erfahrung in den allermeisten Fällen von meinen Kunden fängt es erstmal mit freien
Ja.
Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen an. Und damit das natürlich dann auch fair entlohnt wird und die Arbeit, die abgegeben wird, wächst und wächst, dann ist auf einmal der Honorarsatz, der zu entrichten ist, für freie Mitarbeiter wächst und man erkennt, dass auch feste Mitarbeiter in diesen Budgets zu gestalten sind. Und wenn dann noch eine Beteiligung der festen Mitarbeiter ist, ist ja auch eine viel stärkere Mitarbeiterbindung und Mitarbeiterverwirklichung, so wie das eben schon angesprochen war. Und also aus meiner Erfahrung entwickle es sich selbst. Die Arbeit wird selbst getan, man kommt an die Grenzen, man lagert aus an freie Mitarbeiter. Das kann man nur tun, indem man eben Struktur geschaffen hat über das Angebot als auch einen Verkaufsprozess. Dann wird ausgelagert an freie Mitarbeiter und dann hat es natürlich sehr große Vorteile, aber es liefert dann, hat nicht so eine enge Beziehung, es hat auch nicht so ein Einbringen der freien Mitarbeiter oftmals und dann geht es über zu festen Mitarbeitern, die dann die Möglichkeit bieten, eben die Stärken der festen Mitarbeiter mit ins Unternehmen zu bringen, um einfach auch Dinge auszugleichen, die man selbst nicht so gut kann und die andere dann besser kommt, bekommen und dann ein richtiger Teil des Teams werden.
Ja, das ist ja auch ein sowohl als auch Kerntätigkeiten, die sich wirklich lohnen, nach innen zu verlagern. Die macht man mit Festen. Und es wird ja immer Spezialgebiete geben, wie jetzt hier Podcast schneiden. Da muss ich keinen Fest anstellen.
Selbstverständlich. Da
Das
ist ja auch.
machen wir bei Agenturen und andere Geschichten. Und das kann ich auch völlig nachvollziehen. Früher aus meinem Autoteileladen, als meine Eltern den übernommen haben, da stand ich noch selber im Laden. Dann hat man den ersten Verkäufer, den zweiten, den dritten, den vierten. Dann kam der erste, der zweite, der dritte Außendienstler und wie auch immer das so geht. Irgendwann
Genau.
kommt die erste, zweite, dritte, vierte Mitarbeiterin in der Buchhaltung und so weiter. Und irgendwann, das war dann mein Sprung, irgendwann schaffe ich dann gar nichts mehr, weil wir alles ausgelagert haben. Dann hatte ich meine vier Bereichsleiter, war tatsächlich maximal einmal die Woche Kaffee trinken mit meinen vier Bereichsleitern und ansonsten, und das war nicht jede Woche. Und ansonsten waren die stolz darauf, dass die den Laden alleine gerockt haben. Aber wenn
Genau.
ich die Idee gehabt hätte, ich muss das alles selber machen, auf- und zuschließen, Inventurpunkte kleben und sonstigen Schwachsinn, das konnten die alle besser als ich. Alle. Aber den Rahmen zusammenhalten, das war dann unser Job. Und auch wenn man guckt, wie viel Rollen man zwischendurch dann gewechselt hat auf dem Weg. Natürlich kann ich auch ich heute noch können, rausziehen, Auspuff raussuchen, den Lieferschein schreiben oder den Barverkauf und in die Kasse tippen und das buchen und nachher wieder einlagern. Natürlich kann ich das alles selber oder konnte ich. Aber macht gar keinen Sinn. Macht gar keinen Sinn. Die, da will immer noch allein im Laden stehen und irgendwie den, der kommt. Mein Vater sagt doch immer, ja, ganz zur Not, kannst einfach wieder abspecken, bis du selber im Laden stehst, da wirst du immer Geld verdienen. Stimmt ja auch. Das ist ja dann wieder Worst Case, zu sagen, wenn alles schief läuft, der Laden ist ja da, der Lager steht auch da. Dann schmeißt du halt 25 Leute raus und dann stehst du allein im Laden, aber dann weißt du abends, was verdient ist. Und wenn wieder gut läuft, brauchst du wieder auf. Und ich glaube, so Szenarien muss man auch im Kopf haben.
Ja.
Wir sind ja nicht arbeitsscheu. Aber ob das Sinn macht zum Thema Lebenszeit, das ist immer eine andere Frage.
Genau.
Also das
Ja.
war das Thema, die Thema Mitarbeitende. Da finde ich ja immer noch gute ergänzend zum Thema Beteiligungsmodelle, was extrem nachdenkenswert ist, sogenannte Mitarbeitergenossenschaften da parallel zu halten. Also sagen wir 10, 15, 20, 30%, was auch immer, sagen wir mal 10% der Firma auszulagern, also der Gesellschafteranteile an eine Mitarbeitergenossenschaft. Damit fließen noch 10% des Gewinns dahin. Und die dürfen damit machen, was sie wollen. Und zwar ihre Lebensziele verwirklichen. Immobilien, Häuser, Autos, Urlaub, whatever. Weil da hast du ja einen ganz anderen, auch finanziellen Gestaltungshebel, wie erstmal auszahlen, dann halbieren, dann noch die Mehrwertsteuer abziehen und von dem Netto, was ja dann nichts mehr ist, irgendwie leben zu wollen. Und da hast du ja alleine durch diese gesellschaftliche Gestaltung hast du ja einen 100% Hebel oder von oben nach unten gerechnet 50. Also das ist nicht in den Köpfen weit verbreitet, weil die Leute können das nicht denken. Aber es gibt die ersten Beispiele, wo das gut funktioniert und das ist ziemlich cool.
Ein spannendes System auf jeden Fall. Und das Schöne daran finde ich, dass es dann eben in der Genossenschaft als Gruppe entschieden wird. Was wird denn damit gemacht? Es ist dann auch nicht so die Einzelentscheidung, sondern es wird eben auf Genossenschaftsebene entschieden.
Genau, der eine mittlerweile ja seit Jahren auch befreundete Unternehmer oder Freund, dem hatte ich erzählt, Lebensziele zu Firmenzielen machen und der ist auf die Idee gekommen, das so zu gestalten und ist jetzt echt das Paradebeispiel, das läuft. Also das ist super gut.
Spannende Sache.
Und was die sich alles davon leisten können und er ist auch nur normales Mitglied, der ist weder Aufsichtsrat noch Vorstand, sondern er sagt, nee, das machen die Mitarbeiter, das machen die Mitglieder der Genossenschaft, machen die alles alleine. Das genau diese gemeinschaftliche Entscheidung. Wir sorgen dafür, dass es allen Beteiligten gut geht. Genossenschaftlicher Grundgedanke. Was einer alleine nicht kann, schaffen viele zusammen. Ganz anderer Denkansatz wie ich. Nee, wir. Also völlig andere Denke. Das sind wir wieder beim Mindset. Aber da braucht es einen Unternehmer, die tatsächlich offen genug sind, sowas denken zu können und sich zu trauen, das auch umzusetzen.
Ja, ich glaube, und das, da setzt auch das große Wachstum an. Ich meine, das fängt ja im Kleinen an. Vielleicht ist nicht die Genossenschaft für jeden, speziell auch für am Anfang, geeignet. Das bedarf ja auch einer gewissen Unternehmensgröße, um das umsetzen zu können, und auch Mitarbeiter. Anzahl, um das, wenn wir jetzt noch mal an dem Beispiel gehen, der erste Mitarbeiter, der zweite Mitarbeiter, ja. Und aber man hat es ja auch im Verkauf schon, da ist es ja sehr etabliert. Da hat man ein Provisionsmodell. Da wird ja dann auch Provisionen bezahlt auf einen geleisteten oder
Auf dem Zugewinn,
erfolgreichen
ja, genau.
Verkauf, genau. Und dieses Modell kann ja in alle Bereiche übertragen werden. Das muss ja nicht nur in die externen Vertriebsbereiche übertragen werden. So hatten wir das beispielsweise ja auch in Indien. Das wurde ja dann auch an Produktionsmitarbeiter übertragen. Wurden eben die entsprechenden Unternehmensziele erreicht, wurde jeder beteiligt.
Ja, da muss man halt auch, das war jetzt nur ein Beispiel, aber da muss man tatsächlich auch nach Win-Win-Modellen gucken. Bei mir in dem Autoteilladen, da waren wir auch damals noch nicht so weit, aber da hatten wir zumindest mal so ein paar Bausteine, die sich ins Verdienen brachten, weil die Leute hatten Wunschgehälter, Wunschautos, Wunscharbeitszeiten und verschiedene andere Gimmicks. Und natürlich war jedem klar, die muss er selber ins Verdienen bringen, aber wie er die Gewichte drauf und runter, pff, völlig wurscht. 23 Leute, 23 Einzellösungen. Kann man machen. Ja, am Ende waren sie natürlich sehr überschaubar modular, aber passt. Mit Blick auf die Zeit. Also nach den Mitarbeitern haben wir noch die nächste Stufe.
Ja, dann ist es die Automatisierung in der Erfüllung der Aufträge und natürlich auch die interne Automatisierung. Also mit Standardisierung vom Angebot und auch Standardisierung des Vertriebs kommt natürlich dann die Automatisierung. Wie weit kann automatisiert werden? Das kommt natürlich dann speziell auf die Branche drauf an. Ich arbeite ja, wie gesagt, viel mit Dienstleistern, speziell IT-Dienstleistern. Ah, okay, gut. Und da kann natürlich auch eine große Automatisierung erfüllt werden. Oder wenn man jetzt im Beratungsbereich denkt, Wissenstransfer kann durch Videomodule gemacht werden, um einfach auch die Erfüllung des Angebots schon zu automatisieren. Wenn man dann auf der Vertriebsseite denkt, Akquise wird über Social Media vorgenommen. Auch hier gibt es entsprechende Werkzeuge, um eine Automatisierung oder eine Teilautomatisierung auf jeden Fall zu erfüllen. Und wenn wir dann die internen Abläufe haben, da ist natürlich in den letzten Monaten sehr stark mit der ganzen KI geworden.
Ja, ja,
die ganzen Abläufe, die da automatisiert werden können, Filter, die angewendet werden können. Und das ist so der nächste Schritt, um eben den Meilenstein vom Wechsel vom Solo-Selbstständigen ins Unternehmer zu haben, um hier Arbeitszeit zu sparen,
Lebenszeit zu schaffen,
zu gewinnen. um eben auch Mitarbeiterzeiten zu sparen und um es für alle angenehmer zu gestalten.
Ja, das wäre noch eine Frage. Wenn jetzt durch Automatisierung Zeit wegfällt, würdest du dann den Mitarbeitern trotzdem weiterhin das Gleiche bezahlen, obwohl sie vielleicht weniger arbeiten?
In meiner Welt wird nicht weniger gearbeitet, sondern es wird ja die Einbringung des Wertesystems und der Vergrößerung des Unternehmens. Es wird einfach nur anders gearbeitet. Es werden vielleicht andere Arbeiten übernommen.
Guter Punkt. Als keine Fangfrage. Nee, ich glaube, dass ich habe das deswegen natürlich gefragt, nicht um dich in die Enge zu führen, sondern um unseren Lesern diesen Gedanken hören, den Gedankensprung zu ersparen oder zu erleichtern, weil der eine oder andere würde jetzt aus der klassischen Gewinnmaximierungsprämisse wieder denken, naja, wenn die ja weniger schaffen, kann ich ja meine Personalkosten sparen. Und da haben wir ja wieder genauso zwei Schuss in beide Knie, weil sie sagen, nee, die Leute sind gut, die sind da, die haben Potenzial. Jetzt haben wir woanders vielleicht so ein paar Bullshit-Bingo-Arbeiten, die völlig langweilig sind, ersetzt durch hochwertigere Aufgaben, wo die Leute erfüllt damit arbeiten können, wo die mehr bewegen können. Warum soll ich jetzt schlechter bezahlen? Nee, die kann ich jetzt besser bezahlen, weil die auch eine höhere Wertschöpfung haben. Ah ja. Und ich glaube, genau. Manchmal muss man einfach nur an diesen Schrauben im Kopf drehen, damit den Leuten klar wird, dass wir, für meine Begriffe, wieder zurück zum Mindset, dass wir ganz viele Glaubenssätze haben, die völlig kontraproduktiv sind. Aber weil die jeder erzählt, glauben wir, dass das so ist. Und dann fallen wir alle drauf rein. Deswegen muss man da immer mal wieder laut drauf gucken. Wenn man jetzt, und natürlich hast du ja schon gesagt, man kann dich buchen, man kann dich engagieren, man kann dich finden, man kann sich von dir begleiten lassen. Da werden wir natürlich die entsprechende Verlinkung in die Shownotes packen. Also scheut euch nicht, den Raimund anzufragen und sich dessen Expertise für euch zunutze zu machen. Was wären denn so drei Tipps zum Ende unserer Podcast-Folge, die du unseren Hörern noch mit auf den Weg geben kannst?
Wegebedarf. Drei Tipps für dich.
Was sollen sie tun?
Erstmal versucht es nicht alleine. Schafft euch ein entsprechendes Netzwerk,
gut,
eine Begleitung und die richtigen Ansprechpartner, um zu wachsen. Das ist der erste Punkt.
Macht eh die gleichen Fehler, nur die dann fail fast, die machen wir schneller und sind schneller im Wachsen. Alleine geht es auch, aber mit Expertise geht es erfahrungsgemäß in einer völlig anderen Umdrehungsgeschwindigkeit. Und genau, es spart unendlich viel Zeit, Geld und Nerven, wenn man, wie heißt das so schön, der Weg wird leichter, wenn du jemand an deiner Seite hast, der ihn schon ein paar Mal gegangen ist.
Ganz genau, ganz genau.
Also, erster Tipp, hol dir sorgt dir für das passende Umfeld.
Das zweite ist, spielerisch an die ganze Sache rangehen.
Ah, cool.
Wir nehmen die Dinge ernst. Aber es ist wichtig, es spielerisch umzusetzen, um wachsen zu können.
Finde ich gut. Lisa, sonst fräst du dich ja echt fest, dann wird das so ein Kampf.
Mhm, genau.
Spielerisch genau. Ist gut, guter Tipp.
Mhm. Genau. Und durch die ersten beiden, durch die Begleitung, durch das Spielerische, kommt automatisch das Dritte, und das ist der Perspektivenwechsel. Denn wenn einmal die Perspektive gewechselt ist und die Dinge auch von dem all angesprochenen Mehrwert, den wir in diesem Podcast jetzt angesprochen haben, gegeben ist, dann setzt das Wachstum automatisch ein. Denn die Unternehmen ist so groß, wie wir es selbst sind, um das nochmal hervorzuheben. Und also, im Netzwerk, in der Begleitung, spielerisch angehen und den Perspektivenwechsel durchzuführen vom Unternehmer, der alles wie löst, zu der Frage, wer kann es lösen?
Mhm. Warum auch ich mal gerade das Bild im Kopf habe, aber irgendwie hast du es gerade angestoßen, durch was auch immer. Kennst du auch den Film Alexis Sorbas mit Anthony Quinn in seiner Paraderolle als Alexis Sorbas? Da ist ja später auch dieser für den Film erfundene Sataki, den es ja in Griechenland vorher gar nicht gab. Und die Schlussszene ist, sie hatten so eine Mine gebaut und um Baumstämme zu finden und wie auch immer, haben sie dann so eine Seilbahn gebaut und die ist fail fast und die ist mega zusammengekracht und der Bates heißt der war da, also eigentlich war ihm klar, er ist gerade pleite gegangen, weil das ganze Ding völlig geschrottet ist, war sein ganzes letztes Geld drin. Und dann stehen sie am Strand, gucken da die letzten Rauchsäulen von dem Zusammenfall, steigen da auf und da sagt Sorbas zu dem Bates: Hast du schon mal gesehen, dass etwas so grandios zusammengebrochen ist?
Ja.
Und da lachen die sich schier schlapp. Und Bates ist niemand, der sonst getanzt hat. Und dann sagt er, teach me to dance. Also bring mir das Tanzen bei. Und dann fangen sie diesen Sataki an. Und das ist dann die Endszene in Sorbas. Also die Spielerische, das war der Stichpunkt. Hast du schon mal gesehen, dass etwas so grandios zusammengefallen
ganz
ist?
Komm, genau.
Bring mir das Tanzen bei. Cooler Tipp mit dem, mit dem Spielerischen. Ich sage ganz herzlichen Dank, Raimund. Und euch sage ich, ja, denkt mal drüber nach, weil es sind ja nicht fünf beliebige, sondern sind ja Stufen, die ihr da geht mit den Tipps von Raimund. Und die haben ja eine coole Struktur. Und von daher könnt ihr mit der ja sehr gut euren Weg von der Selbstständigkeit ins Unternehmertum begleiten.
Vielen Dank,
Uli. Wenn ihr Hilfe braucht, ihr wisst ja, wo man sie muss.
Vielen Dank, Uli. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auf eure Kontakte. Und bis bald.
Bis bald.
Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst. Oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
Von Unternehmer zu Unternehmer, auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne einer unserer Hike und Strike Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad.